Vielen Dank, René. Ja, Jesus ist auferstanden. Heute Morgen in meinem Hotel gingen wir zum Frühstück und da ist so eine Dame, die da uns versorgt und ich sag so zu ihr, frohe Ostern, bitteschön. Ich sag, frohe Ostern, Jesus ist auferstanden. Ja, ja, frohe Ostern. Von dem Moment an war sie total verändert. Als wir weggingen, rief sie hinter uns her, und dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz tollen Tag. Ich habe das gerade René erzählt, er sagte, du hast sie aus ihrer Welt in die reale Welt Gottes zurückgeholt. Und das ist unser Auftrag. Amen. So, Jesus ist auferstanden. Ich liebe diesen russisch-orthodoxen Ostergruß. Jesus ist auferstanden und dann wird erwidert, er ist wahrhaftig auferstanden. Vielleicht kannst du das mal zu deinem Nachbarn sagen, Jesus ist auferstanden und der sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das voller Leidenschaft wird sich die Atmosphäre hier total verändern. Merkt ihr es? Schon eine andere Atmosphäre. Ich werde immer wieder gefragt, was macht ihr denn da in Lüdenscheid? Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Help International. Das ist unser Verein für die Weltmission, für unsere internationalen Dienste. Könnt ihr kostenlos mitnehmen. Oder werden die ganzen Dienste beschrieben, die wir in den Nationen haben. Das ist unser Weg. Da ist der Wiedenhof übrigens vorne drauf. Auch etwas zu dem Kauf. Vielen Dank, dass ihr uns da helft. Und da gibt es viele, viele tolle Berichte und Zeugnisse, könnt ihr umsonst mitnehmen. Dieses Jahr haben wir ein besonderes Jahr ausgerufen für uns als Gemeinschaft. Von den Vätern lernen. Es gibt geistliche Väter in unserem Land, die schon eine wesentlich längere Strecke mit Jesus gegangen sind als wir. Mittlerweile habe ich entdeckt, bin ich auch schon ein Vater in Christus. Und so, wir haben die alle eingeladen, mit denen wir so jahrelang auf dem Weg sind. Und haben verschiedene Seminare zu dem Thema Leben im Geist. Und wenn du irgendwie Zeit hast, komm doch einfach mal vorbei, tauch mal ein in so ein Leben im Geist Seminar. Die entwickeln sich in diesem Jahr wirklich als der Hit. Es geht mir auch darum, dass wir ein Leben in Vollmacht führen. Das ist eine große Frage immer wieder. Wie komme ich in eine größere Vollmacht hinein, eine tiefere Vollmacht hinein? Am Anfang Juli bin ich in Edmonton, in diesem wunderbaren Hotel dort oben. Und werde exakt ein Seminar durchführen, genau zu diesem Thema. Wir werden da ganz tief eintauchen und es wird sehr lehrmäßig sein, aber es wird auch sehr formativ sein. Du wirst umgewandelt werden und du wirst aus diesem Seminar mit der Kraft des Heiligen Geistes nach Hause gehen und du wirst in diesen Dingen stärker leben als je zuvor. Gut. Ich wollte eigentlich heute Morgen über das ganze Thema Heiliger Geist mit euch sprechen, aber das werden wir heute Abend machen. Als ich da saß, schaute ich noch einmal auf das Kreuz. Jesus ist auferstanden. Um was geht es da eigentlich wirklich? Und gestern Abend hatten wir einen Heilungsabend. Ich glaube, da ist viel Heilung auch passiert in unseren Köpfen, in unserem Geist, in unseren Emotionen, auch manches religiöse Kartenhaus fällt ja so dabei zusammen. Jesus ist ja nicht gekommen, eine neue Religion zu gründen. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Und ich glaube, wenn jemand wirklich geisterfüllt ist, ist er ein sehr natürlicher Mensch. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann zerbröselt all das Religiöse, was wir uns so aufgebaut haben. Das religiöse Leben ist wirklich, das steht total im konträr zu dem Leben aus dem Geist. Deswegen haben es auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten und wie sie alle hießen, so schwer mit Jesus gehabt. Der tauchte da auf einmal auf und war völlig anders. Die hatten schon ein großes Problem mit Johannes dem Täufer. Es gab ja 400 Jahre keinen Propheten mehr im Lande. Das prophetische Wort ist sehr dünn geworden. Es war gar nicht mehr da, wenn man so will. Übrigens, meine Freunde sind bereit, mit dir prophetisch zu beten. Du gehst einfach zu ihnen hin, machst einen Termin mit ihnen oder sofort, je nachdem, wie sie Zeit haben. Die sind da wirklich gut ausgebildet drin. Damals gab es keine Prophetie mehr. Und dann eines Tages trat dann dieser wilde Johannes auf. Ja? Er ist in der Wüste gewesen, er ist Gott begegnet, er hat sich formieren lassen. Er war von Mutterleibe an erfüllt mit dem Heiligen Geist, sagt die Bibel. Er hat kein Wein getrunken, kein starkes Getränk. Und Gott hat ihn trainiert und erzogen. Und dann, als die Zeit erfüllt war, da trat er auf mit einer ganz bestimmten Botschaft. Und diese Botschaft war, tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann kamen die Menschen. Wie von unsichtbarer Hand wurden sie herbeigeführt. Und das waren nicht nur eine Handvoll oder nur ein paar hundert. Man nimmt an, dass Johannes der Täufer etwa 1 Million Menschen zur Buße getauft hat. Boah, das ist eine Menge. Als der eiserne Vorhang zerfiel in Europa, da hatte ich das Vorrecht, unmittelbar danach sofort nach Russland fahren zu dürfen, nach Moskau. Und ich traf einige orthodoxe Priester. Und die erzählten uns, wie sie Tag und Nacht Menschen getauft haben. Und dann haben sie mir ihre Muskeln gezeigt. Und sie sagten, wir müssen nicht in eine Muckibude gehen. Das Taufen ist echt anstrengend und wir machen das Tag und Nacht und Nacht und Tag. Die Menschen waren so hungrig nach Gott, als dieser eiserne Vorhang zusammenfiel. Ich stelle mir vor, Johannes der Täufer brauchte auch keine Muckibude. Und die Menschen wurden angezogen. Und er sagte, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Es geht nicht nur darum, dass ihr eine religiöse Zeremonie hier vollzieht, sondern es geht darum, dass sich die Buße dann in eurem Leben wiederfindet. Wenn jemand eine Jacke hat oder 2 Jacken hat, der gebe eine ab, dem der keine hat. Das war die Buße. Und ihr Soldaten, lasst euch an eurem Sold genügen. Er hat nicht gesagt, rennt alle weg von der Bundeswehr oder vom Militär, sondern er hat gesagt, bringt Gottes Gerechtigkeit hinein. Und er hat diese ganze Botschaft vom Reich Gottes sehr runtergebracht auf das normale Leben. Und wenn das, was wir hier so feiern, auch heute Morgen oder in diesen Tagen, wenn das wirklich echt ist, dann muss ich das im Alltag wiederfinden. Dann wirst du ein besserer Ehemann, ein besserer Vater, dann werdet ihr bessere Kinder, ihr werdet bessere Eltern, ihr werdet bessere Nachbarn, ihr werdet bessere Arbeitskollegen, ihr werdet bessere Chefs. Ihr benehmt euch im Straßenverkehr. Das ganze Leben wird durchdrungen von diesem wunderbaren Licht des Reiches Gottes. Und Johannes der Täufer hat das versucht runterzubrechen. So seine Buße war, seine Predigt war, seine Botschaft, kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich stelle mir vor, dass er manchmal ein bisschen frustriert war. Denn da kamen immer wieder und immer wieder Leute, die hatte er schon mal gesehen. Und die wollten wirklich von ganzem Herzen ein neues Leben mit Gott anfangen, aber sie merkten, sie konnte nicht. Die alten Mechanismen, der alte Mensch brach immer wieder durch in ihrem Leben. Dieser verfluchte Ego brach immer wieder durch und dann sind sie gepackt worden von Überführung vom Geist Gottes und dann sind sie wieder gekommen und vielleicht haben sie sich das zweite Mal taufen lassen zur Vergebung der Sünden oder zur dritten, das wissen wir nicht. Was ich damit sagen will, es geht um etwas viel Größeres, als dass wir immer mal wieder Sünden vergeben bekommen. Es geht um die Befreiung von diesem Fluch der Sünde. Dass wir wirklich, wie René das heute Morgen schon hier formuliert hat, von Neuem geboren werden. Als Jesus dann auftrat, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, er ließ sich einreihen in diese Reihe der Sünde, er identifizierte sich nicht erst am Kreuz auf Golgatha mit dem Sünder, er identifizierte sich schon mit den Menschen, die vor Johannes standen. Und Johannes erkannte in einem Augenblick, oh, das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias. Und er sagte, na, dich werde ich nicht taufen. Und Jesus sagte, damit die Schrift erfüllt wird. Ihr Lieben, vieles, was wir tun, tun wir auch unter anderem, damit die Schrift erfüllt wird. Wenn du wirklich Jesus nachfolgst, wirst du ein Leben führen, damit die Schrift erfüllt wird, damit das Wort Gottes erfüllt wird. Und Jesus sagte zu Johannes, damit die Schrift erfüllt wird, vollzieh jetzt diese Taufe. Und als Jesus aus dem Wasser kam, dann wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er hörte eine Stimme vom Himmel, die Stimme seines himmlischen Vaters. Und das passiert immer, wenn du vom Heiligen Geist berührt wirst. Boah, auf einmal hörst du die Stimme Gottes. Stärker und klarer und deutlicher als je zuvor. Und diese Stimme sagte, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und dann wurde Jesus vom Heiligen Geist geführt, und das ist auch so wichtig, dass wir als Jünger Jesu, als Christi, dass wir ein Leben führen, vom Heiligen Geist geführt, nicht von Umständen, nicht von ein paar Franken mehr Stundenlohn, nicht durch Krankheiten und Probleme geleitet oder durch gesellschaftliche Umbrüche geleitet. Wenn wir Jünger Jesu sind, dann haben wir das gewaltige Vorrecht. Wir können dann vom Heiligen Geist geleitet werden. Und die erste Botschaft, mit der Jesus dann auftrat, war dieselbe Botschaft, die Johannes auch hatte. Kehrt um. Buße ist ja, dass wir umkehren und dass wir unser Ziel, unser Lebensziel nicht mehr verfehlen. Sünde heißt ja Zielverfehlung. Wir rennen nicht auf das Ziel zu, sondern wir schießen mit unserem ganzen Leben am Ziel vorbei. Und ein Ruf zur Umkehr ist immer ein Ruf der Liebe Gottes. Er kommt nicht und droht mit dem Zeigefinger und haut jetzt mit der Faust auf den Tisch und boah, endlich habe ich dich, du elender Sünder. Das, was am Kreuz geschehen ist, ist der Ausdruck der Liebe Gottes im besten Sinn. Und er predigt, tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 1 lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Oft haben die Seinen die größten Schwierigkeiten mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Oft haben die Seinen die größten Schwierigkeiten auch mit dem Wort Gottes. Und ihr Lieben, auch manches, was vielleicht an Krankheit und Depression und Leid in unserem Leben ist, in unseren Familien, vielleicht hat auch manches damit zu tun, dass wir erst einmal beichten müssen. Ich weiß noch, wie ein Mann zu uns kam. Er wollte Gebet, er hatte so einen Kropf. Wirklich ein schweres Ding hier, er litt gewaltig. Und wir wollten schon die Hände auflegen und mit ihm beten und ihn heilen im Namen Jesus. Da sagte er, nein, 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 ich möchte erst beichten. Oh. Auch wenn wir die Ältesten rufen, dass sie uns mit Öl salben und ich möchte dich ermutigen, das zu tun, wenn du in einer Gemeinde bist und du solltest in einer Gemeinde sein, wenn du krank bist, hast du dieses gewaltige Vorrecht, du kannst die Ältesten rufen, dass sie über dir beten, dass sie dich mit Öl salben. Aber da geht etwas voraus, immer geht etwas voraus, dass wir unsere Sünden bekennen, das vergessen wir meistens. Und dann wundern wir uns, dass so wenig passiert. So, da war dieser Mann, er wollte Gebet für Heilung und er sagte, ich will erst beichten. Und während er beichtete, vor unseren Augen, ging der Kropf weg. Es war gar nicht mehr nötig, dass wir überhaupt noch beteten. Wenn das Licht Gottes in unser Leben kommt, wenn wir vom Heiligen Geist überführt werden, das ist ein unglaubliches Geschenk, das uns in eine totale Freiheit mit Gott führt. Buße ist nichts Bedrückendes. Wie das manchmal so in Sack und Asche, ja, kasteien wir uns selbst und kriechen da, wer weiß wohin. Und ich bin nichts, ich bin ein Mistkäfer, ich passe auf Stelzen unter jedem Teppich her. Das ist nicht das Wesen Gottes. Dafür bist du ihm viel zu kostbar. Du bist eine einzigartige, geniale Idee. Und mit Herrlichkeit und Macht hat er dich gekrönt. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind ein wenig niedriger als er, heißt es im Psalm 8. Buße ist etwas Befreiendes, etwas, was Leben schafft, etwas, was uns in eine ganz neue Dimension der Liebe zu Gott führt. Und Jesus trat auf mit dieser Botschaft und dann berief er Petrus in die Nachfolge und Petrus reagierte ganz eigenartig. Er sagte, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und wenn ich das dann lese, dann denke ich, wie ganz anders sind wir. Wir kommen heute beladen mit allem möglichen Zeug. Wir kommen heute mit allen möglichen Bindungen und Schuld und Sünde und Kompromissen in unserem Leben und Götzen in unserem Leben und wir hurra und singen dann sonntags in der Gemeinde unsere Lieder. Und Jesus ruft in das Leben von Petrus hinein. Und er sagt, komm und folge mir nach. Und Petrus sagt, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Dieser Jesus ist auch ein heiliger Gott. Deswegen heißt der Heilige Geist auch der Heilige Geist. Er ist ein Heiliger Geist. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Aber gleichzeitig hat Petrus auch diese Gewissheit in sich, da ist keine Ablehnung, weil ich ein sündiger Mensch bin. Da ist die totale Liebe und die totale Annahme. Und Jesus hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich aufnehmen. Niemanden werde ich hinausstoßen. Niemanden werde ich ablehnen. Ablehnung ist nicht von Gott. Ablehnung kommt immer vom Feind. Wenn du dich ablehnst, selber ablehnst, dann springst du dem Feind schon auf die Schippe. Wenn du irgendeinem Menschen, deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Nachbarn, wen auch immer, jemand, der dir Böses getan hat, wenn du jemanden ablehnst, da verbündest du dich schon mit dem Verkläger, mit der Finsternis. Und dann kannst du immer wissen, dann bist du auf der Straße der Dunkelheit. Die Liebe Gottes ist immer Annahme, totale Annahme. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Und er ist an diesem Kreuz für dich gestorben, als du noch schuldig warst, Sünder warst und Feind warst, sagt die Bibel. Und dann kommt Jesus mit dieser Botschaft. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Manche sind umgekehrt, manche nicht. Dann ist er gekreuzigt worden, ist er gestorben, ist er begraben, auferstanden. Er offenbart sich wieder seinen Jüngern. Er verurteilt sie nicht. Er sagt, ich hab's euch doch gesagt, ihr werdet alles vermasseln. Hat er nicht gemacht. Er hat sie voller Liebe wieder angenommen, aufgenommen. Und er hat diesen Versagern den größten Auftrag gegeben, den es im Universum zu vergeben gibt. Den Missionsbefehl, die Liebe Gottes zu allen Völkern, zu allen Nationen, zu allen Stammesgruppen, wie sie heißen, zu allen Sprachen zu bringen. Denselben Menschen. Petrus bekam eine besondere Wiederherstellung. Er sagte, hast du mich lieb? Jesus sagte nicht, hey, ich hab dir gesagt, du wirst es vermasseln. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen in deine Seele reingehen. Wir müssen mal ein bisschen das aufarbeiten, damit dir das nicht nochmal passiert. Er hat ihn etwas ganz anderes gefragt. Hast du mich lieb? Das ist das, was Jesus dich immer wieder fragt und immer wieder fragt. Das ist das Einzige, was er dich heute Morgen fragt. Hast du mich lieb? Dreimal hat er ihn das gefragt und er bekam seinen Auftrag, seine Berufung damit. Und dann schaute Petrus auf Johannes und sagte zu Jesus, was wird denn mit Johannes? Und dann sagte Jesus zu Petrus, das geht dich überhaupt nichts an. Schau nicht auf das, wie Gott mit deinem Nachbarn, mit deinem Ehepartner oder mit deinen Kindern oder mit anderen Gemeindemitgliedern verfährt. Hör du die Stimme Gottes, schau du auf Jesus und folge ihm kompromisslos nach. Dann wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt an Pfingsten. Das war eine gewaltige Sache. Und exakt dieser Petrus stand auf und predigte das erste Mal so richtig das Evangelium in der Kraft Gottes. Und er hatte dieselbe Botschaft wie Johannes der Täufer, wie Jesus. Die Menschen hörten ihn und sie sagten, als sie spürten, das geht ja wirklich ins Herz, das geht ja wirklich ins Eingemachte. Was müssen wir denn tun, um wirklich gerettet zu werden? Ihr lieben Geschwister hier in der Schweiz, es geht nicht nur darum, dass wir mit genügend frommer Information versorgt sind. Fromme Information nützt uns überhaupt nichts. Es geht darum, dass wir wirklich transformiert werden durch den Heiligen Geist in unserem Herzen und dass unser Herz wirklich total neu wird. Dass wir ein neues Herz bekommen. Darum geht es Gott immer wieder und immer wieder. Es geht ihm nicht darum, dass du jeden Tag deine Bibel liest. Es geht ihm nicht darum, dass du in die richtige Gemeinde gehst oder dass du die richtige Theologie glaubst oder dass du getauft bist oder was weiß ich. Es geht ihm immer um dein Herz. Die Neugeburt meines Herzens, die Neuerschaffung meines Herzens und meines Geistes, der vorher tot war. Und die Menschen spüren, boah, da kommt etwas, das ist anders. Es ist mehr als eine fromme Information oder Gesetze, die da neu auf uns gelegt werden. Sie spüren, boah, da geht die Liebe Gottes, geht direkt ins Herz. Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Das ist die beste Frage, die es überhaupt nur gibt. Ich weiß noch, wie meine Frau und ich, wie wir zum Glauben kamen, haben wir überall von Jesus erzählt. Ich kann das ja gar nicht denken, dass es Christen gibt, die nicht evangelisieren. Das kann ich gar nicht denken. Oder die nicht missionarisch drauf sind oder die nicht von Jesus erzählen. Das kann ja alles nicht wahr sein, oder? Wenn dieses Feuer der Liebe Gottes in unserem Herzen explodiert, wessen das Herz voll ist, dessen Mund schäumt über von dem, was da drin passiert. Ich bin immer so beeindruckt, wie manche Christen in Deutschland, in der Schweiz ist es natürlich anders, aber in Deutschland, da sitzen sie wie die Stockfische in der Kirche. Aber wenn du dann über Fußball sprichst oder mit ihnen in ein Fußballstadion gehst, dann solltest du mal sehen, dieselben Leute, die sagen, Glauben hat mit Emotionen nichts zu tun, die flippen da total aus. Ist das in der Schweiz auch so? Nein. Es ging ihnen durchs Herz. Wir haben überall von Jesus erzählt. Und niemand wollte sich bekehren. Das ist ein Frust, oder? Und ich dachte, wir haben das Beste, was es gibt im ganzen Universum. Wir haben die größten Erfahrungen mit Gott gemacht, die man nur machen kann. Und niemand will das hören, niemand will das empfangen. Und ihr lieben Geschwister, ich möchte euch ermutigen, gebt nicht auf. Gebt nicht auf, das Evangelium zu verkündigen und gebt auch nicht auf, für die Kranken da zu sein und den Kranken Gutes zu tun. Gebt nicht auf. Das ist gerade das, was der Feind möchte. Deswegen segnet er dich am Anfang mit Misserfolg. Ich weiß noch, wie John Wimber, den ich sehr gut kannte, wie er anfing, für die Kranken zu beten, wie er das alles neu entdeckte. Ich fragte ihn einmal, so wann sind die ersten wirklich durchgebrochen in Heilung? Da sagte er, ich habe mit mehreren tausend gebetet und nichts ist passiert. Aber eines Tages stand der Erste auf aus dem Rollstuhl und da waren sie durch. Und eine neue Heilungsbewegung wurde geboren. Warum nicht durch dich? Warum sagst du, mit mir ist das nicht möglich? Ja, warum denn nicht? Warum nicht du? Naja, und dann ging ich in diese Diskothek. Und dann war ich ruckzuck wieder in der Diskussion mit einem Drogenfreak. Und plötzlich merkte ich, da geht etwas tiefer rein vom Wort Gottes. Und er sagte zu mir, du kannst zu mir mehr erzählen, kannst du mich nicht mit nach Hause nehmen? Ich habe so viele Fragen, ich habe ihn mit nach Hause genommen. Dann saßen wir die ganze Nacht saßen wir da. Und dann irgendwann gegen Morgen fragte er mich, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie bekomme ich das, was du da hast? Ich hatte keine Ahnung. Das hat mich ja keiner gefragt. Und weil wir unsere Bibel schon ein bisschen kannten, wussten wir, wo zwei oder drei im Namen Jesus zusammen sind, da ist Jesus mitten unter ihnen. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, wir werden jetzt mit Jesus reden. Und während wir mit Jesus reden, Irene und ich, wirst du spüren, er ist da. Und du fängst auch an, mit ihm zu reden. Und dann wirst du merken, wie ein Wunder in deinem Herzen passiert und du wirst von Neuem geboren werden. Innen drin dachte ich, boah, ob das mal funktioniert. Achte nie, wenn es um Glauben geht, was in deinem Kopf abgeht. Da ist ein Schlachtfeld. Wenn ich auf das achten würde, mich gefangen nehmen lassen würde, von dem, was da alles in meinem Kopf abgeht, das ist ein richtiges Schlachtfeld. Aber das Herz ist entscheidend. Was da an Impulsen ist, was da an Sensibilität ist. Und dann fing dieser Mann an zu beten und er wurde wunderbar gerettet und er blieb dabei, er wurde befreit von Drogensucht. Und er wurde einer unserer besten Leiter. Da habe ich das erste Mal gehört. Wenn ein Mensch sagt, in unserem Zeitalter, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Deswegen ist es auch so wichtig, dass du persönlich anfängst, mit Jesus zu sprechen. Es ist wunderbar, wenn du nach vorne gerufen wirst oder wenn man dir auch in der Einzelseelsorge ein Gebet vorspricht und du sprichst es nach. Manche haben das bestimmt schon gemerkt, wie schwer das ist, aus sich selbst heraus, nicht vorformuliert, mit Jesus anzufangen zu reden. Da ist es manchmal so, als wenn uns jemand den Hals zudrehen würde, oder? Aber wenn du dann den Namen Jesus über deine Lippen bringst, hast du schon den ersten Sieg eingefahren. Du musst nicht richtig beten, denn man kann gar nicht richtig beten. Das Einzige, was richtig ist, wenn du den Namen Jesus anrufst und wenn du anfängst, mit ihm so zu reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist und wie es dir ums Herz ist oder wie die Bibel sagt, wenn du dein Herz vor Jesus ausschüttest. Denn in dem Moment, wo du anfängst, mit ihm zu reden, wird eine Kommunikation geboren. Und zu einer guten Beziehung gehört doch Kommunikation, oder? Wenn ich mit meiner Frau nicht mehr sprechen würde, dann wären wir ruckzuck geschieden. Wenn du mit deinen Kindern nicht mehr sprechen würdest, hättest du ruckzuck die Rebellion im Haus. Für eine Beziehung ist die Kommunikation wichtig, dass ich mich mitteile, dass ich rede und dass ich zuhöre. Und Gott fängt an zu sprechen. Und dann predigten die ersten Christen dasselbe. Tut Buße, kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Und dann kam, lasst euch taufen und dann werdet ihr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aber das Erste war Umkehr. Als ich zum Glauben kam, da wusste ich auch, dass ich ein sündiger Mensch war. Aber wenn mich jemand damals gefragt hätte, so was sind denn deine Sünden? Ja, Augenblick mal. Dass ich Drogen nehme. Dass ich Drogen verkauft habe. Gibt es da noch andere Sünden? Nicht unbedingt. Das war alles, was ich wusste. Und dass ich kaputt war und dass ich bedürftig war. Dass ich ein Wrack war, dass ich ausgebrannt war. Deswegen bin ich zu Jesus gekommen. Das war der letzte Strohhalm in meinem Leben. Und er kam in mein Leben. Und als ich gebetet habe, Herr, vergib mir, ich bin ein sündiger Mensch, da habe ich an diese Dinge gedacht. Da war kaum Sündenerkenntnis. Und heute weiß ich, wie stark diese Liebe Gottes ist, die nicht gleich kommt, alles aufdeckt, dass du den Schreck deines Lebens kriegst und nicht mehr aufstehen kannst. Wenn Gott einmal Licht in unserem Leben macht, das kann ganz schön deprimierend sein. Aber ich bin so dankbar, dass er voller Liebe ist und voller Barmherzigkeit. Und er macht das wie mit so einer Zwiebel, er schält das so langsam auf. Wir fassen Vertrauen zu ihm und dann schält er uns so langsam auf. Und dann voller Begeisterung haben wir das Evangelium angefangen zu predigen und Leute haben sich dann immer mehr bekehrt. Wir haben Wohnungen gemietet, wir haben sie geöffnet, wir haben mit den Leuten zusammen gewohnt, das waren unsere Anfänge. Die Zeitung schrieb, die Polizei hat eine Razzia bei uns gemacht, die dachte, wir verkaufen jetzt die Drogen aus der Bibel heraus, wir sind so unter frommem Deckmantel unterwegs und dann fanden sie nur selbstgemalte Sprüche an den Wänden aus der Bibel und Bibeln und stundenlang haben wir mit ihnen über Jesus gesprochen und überall das Evangelium verkündigt, da war eine unheimliche Dynamik drin, aber wir merkten auch, boah, das Ganze kostet so viel Kraft. Wir kannten keine Pfingstbewegung, wir wussten nicht, was Charismatiker sind. Wir hatten keine Ahnung, was es da alles so im Reich Gottes gibt für unterschiedliche Strömungen. Keine Ahnung. Wir dachten, das, was wir mit Gott erleben, das ist so authentisch, das hat mit Kirche gar nichts zu tun. Wir haben 2 Jahre diese Dinge erlebt und sind 2 Jahre in diesen Dingen gegangen, ohne irgendetwas mit anderen Christen zu tun zu haben. Und Gott sei Dank, dann am Ende hat Gott zu uns geredet, es gibt noch andere Schafe in meinem Stall. Und dann hat er uns genommen und uns eingefropft. Und ein neues Abenteuer begann. Dann kam der Heilige Geist. Wack! Mächtig! Mächtig! Das lief bei uns 3 Tage. Das war nicht so ein bisschen so, jemand hat die Hände aufgelegt und hat dir gesagt, jetzt bete mal in Sprachen, dann, und dann war es fertig. Ja? Und jetzt bist du geistgetauft. Nein, 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 das war krass. Das war krass, der Heilige Geist fiel regelrecht auf uns. Und als meine Frau auf die Knie ging und ihre Hände erhob und mit strahlendem Blick anfing, in einer Sprache zu sprechen, die ich irgendwie bei Hebräisch einordnete oder Griechisch oder sowas, und ich wusste, sie hat das alles nicht gelernt, da dachte ich, jetzt muss ich aber 8 Schritte zurückgehen, jetzt wird's gefährlich. Und durch die Gnade Gottes hat er mich dann auch erwischt und 3 Tage sind wir so im Heiligen Geist gebadet worden. Das war unsere Taufe im Heiligen Geist. Und ich dachte, boah, das darf nie mehr aufhören. Das Feuer, das soll nie mehr aufhören. Boah, wir sind geschwebt. Das Ganze hat ganz viel mit Liebe zu tun. Im Geist getauft zu werden, das heißt in der Liebe Gottes baden. Vollbad. Nicht nur ein bisschen duschen oder ein bisschen hier, ein paar Tröpfchen. Wo keiner mitgerechnet hat, war, was da alles dann noch kam. Wir saßen da zusammen, wir haben immer viel gebetet, wir haben nie gesungen, wir haben keine Anbetungsband gehabt, wir haben nicht gesungen, wir kamen aus einer Szene heraus, wo wir andere Musik gehört haben, ja, die Rolling Stones und die Beatles und Led Zeppelin und wie sie alle hießen, und fromme Lieder wären nicht über unsere Lippen gekommen, das war Musik unter unserer Würde. Aber wir haben viel gebetet und wir haben viel die Bibel gelesen und wir haben evangelisiert. Und dann kam der Heilige Geist und wir saßen zusammen und wir haben wieder gebetet. Und bei der Geistestaufe haben wir das erste Mal überhaupt gesungen, in anderen Sprachen. Und dann das erste christliche Lied, was wir gesungen haben, war die erste Strophe von Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das haben wir auf einmal gehabt. Plötzlich war es da. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und wir haben diese erste Strophe gesungen und gesungen und gesungen. Und dann haben wir neue Lieder kreiert. Niemand hat damals gedacht, das ist prophetisches Singen. Das ist einfach so passiert. Wir haben prophezeit, wir wussten gar nicht, dass wir prophezeien. Und immer wieder haben wir dann lange in Sprachen gebetet, aber richtig volles Rohr. Einer meiner Freunde, der hatte sich aus einer Kommunistenkommune bekehrt. Und der war in der Stadt, als das alles bei uns losbrach. Der kam dann zu uns hoch und über uns wohnten Türken. Und als er die Treppe hochkam, der dachte, oh, das gibt wieder eine schlaflose Nacht. Die Türken feiern am Wochenende wieder ein riesiges Fest. Und er macht die Tür auf und der Geist Gottes fällt ihn wie einem Baum zu Boden. Bork! Wie von der Axt gefällt. Ich habe mich fast zu Tode erschrocken. Und da liegt er. Brrrr. Also total verändert. Da haben wir das erste Mal gesungen. Ohne Instrumente. Manchmal haben wir heutzutage viel zu viel Plunder mit uns. Wir schleppen da so viel Zeug mit uns rum. Hat fast gar nichts mehr mit dem Reich Gottes zu tun. Stellt euch mal vor, Jesus kommt mit seinen Jüngern, ja, nach Jerusalem oder Nazareth oder wohin auch immer, Kapernaum. Und dann hat er erstmal seine Lobpreisband, die packen da ihre Anlage aus, ihre Bühne. Bis das mal alles steht und die Technik, meistens stimmt es dann auch nicht. Dann müssen die sich erstmal in Stimmung bringen, um dann einen Menschen vielleicht zu retten. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir haben auch Bands und all so ein Zeug, das ist alles okay. Das darf nur nicht unser Leben dominieren, unser Leben bestimmen. Es muss der Heilige Geist sein, der unser Leben zu bestimmen hat. Wir müssen vom Geist geleitet werden. Und wir saßen zusammen und wir beteten. Und plötzlich fingen einige von uns an zu beichten. Nun, ich bin in der lutherischen Kirche groß geworden. Da haben wir gelernt, Beichten ist das für Katholiken. Wenn die gesündigt haben, dann müssen sie zum Priester gehen, dann müssen die in den Beichtstuhl rennen und dann müssen sie da alles bekennen und der Priester sagt dann, okay, damit dir vergeben wird, 26 Vater Unser, dreimal Ave Maria und viermal ums Haus rennen, so ungefähr. Das war so mein Denken. Ja, natürlich, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, ich ging in eine evangelische Kirche, andere gingen in Schule, andere gingen in die katholische Schule. Und es war für uns immer ein großes Ding, die Katholiken zu verprügeln. Ich bin aufgewachsen und erzogen worden. Der Papst war ungefähr so der größte Mafiosi, den es gab. Meine Eltern sind fast krank geworden, weil mein Freund katholisch war. Und seine Eltern haben ihm Prügel angedroht, wenn er nicht endlich seine Freundschaft zu mir abbricht. Und als dann die ersten sogenannten ökumenischen Ehen entstanden, da sind ganze Verwandtschaften zerbrochen und in Hass haben sie nicht mehr miteinander gesprochen. Ich bin so froh, dass das aufweicht. Beichten, das war für mich total katholisch. Und auf einmal fingen Leute da an zu beichten, während wir da gebetet haben. Meine Frau fing an zu beichten, meine Freunde fingen an zu beichten. Und mit jeder Sünde, die da ausgesprochen wurde, und das waren taffe Sachen alles, wurde ich total überführt. Ich? Und ich hatte wieder diese Reaktion in mir, jetzt wird's gefährlich, jetzt musst du dich verabschieden von dem. Das wird einfach zu extrem, das wird einfach zu tough. Aber man spürt ja, wenn der Geist Gottes um einen wirbt, oder? Ah, das ist so eine Auseinandersetzung manchmal. Und wiederum durch die Gnade Gottes haben wir dann stundenlang gebeichtet. Und da hatten wir unsere ersten Visionen, wir hatten nie Visionen. Aber da hatten wir so unsere ersten Visionen und wir weinten dabei und eine große Erleichterung entstand und Befreiung auch von Bindungen. Wir haben uns gegenseitig die Hände aufgelegt und vergeben und Befreiung zugesprochen. Und dann hatten wir unsere ersten Visionen. So die ersten charismatischen Elemente tauchten mehr und mehr und mehr auf. Und jemand sah eine Küche, die total verdreckt war. Und in der Küche war eine Person, die auch ganz verdreckt war. Und die versuchte, diese Küche zu säubern. Und das ging überhaupt nicht. Und plötzlich kommt so etwas wie der weiße Riese über diese Person. Auf einmal wurde es ganz hell und die Küche wurde übernatürlich gesäubert und wir bekamen ein prophetisches Wort. Das ist das, was heute geschieht. Ich reinige eure Herzensküche von allem Dreck und Schuld und Sünde. Und genauso haben wir empfunden. Und dann dieselbe Person hat dann gearbeitet wieder in der Küche und hat sich beschmutzt, die Küche beschmutzt. Und es war sehr leicht für sie, sofort den Dreck wieder wegzumachen. Und Gott sagte, ich möchte, dass ihr in so einem Lebensstil von Buße und Umkehr mir nachfolgt. Ihr werdet wieder sündigen, aber dann seht zu, dass ihr sofort euer Leben wieder in Ordnung bringt. Und es wird leicht sein. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und ihr werdet mich sehen. Boah. Das ging schon ans Eingemachte und einige haben sich zurückgezogen. Einige haben hier dem Heiligen Geist widerstanden. Die waren dabei beim Halleluja. Aber als es um die wesentlichen Dinge des Reiches Gottes ging, haben sie sich zurückgezogen. Das hörte noch nicht auf. Am nächsten Tag kam mein bester Freund. Ich sagte, wo kommst du denn her? Und er sagte, ich komme von der Chefetage Karstadt, großes Kaufhaus in Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, was hast du da gemacht? Wolltest du arbeiten? Warst du wegen Job da? Nee, sagt er, ich habe gestohlen wie ein Rabe. Ich habe in diesem Kaufhaus gestohlen wie ein Rabe. Und ich bin dorthin gegangen und habe das alles bekannt. Die waren total baff und total sprachlos. Und sie sagten, warum machen Sie das? Es ist uns noch nie passiert. Und er sagte, ich bin Christ geworden. Er hat nicht groß fromm rumgequatscht da. Er hat gesagt, ich bin Christ geworden und ich weiß, ein Christ muss sein Leben in Ordnung bringen, er muss seine Vergangenheit ordnen, wenn es nach vorne gut weitergehen soll. Und ich möchte das bekennen und ich möchte Sie bitten, dass Sie mir helfen, das in Ordnung zu bringen. Und ich fragte ihn, was haben die denn gesagt? Er sagte, das war interessant. Erstmal gar nichts. Und dann haben die gesagt, sowas ist uns noch nie passiert. Ich sage, und was haben sie dann gesagt? Dann haben sie gesagt, wenn ihr Gott ihnen keine Steine in den Weg legt, dann wollen wir das auch nicht. Und wir erlassen ihnen alle ihre Schuld. Der kam zurück. Wow. Und ich dachte, wow. Wow. Es geht ja nicht nur um verbal, dass wir verbal unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. Es geht auch darum, dass wir dann unser Leben praktisch auf die Reihe bringen. Mir fielen alle meine Sünden ein. Ich war auch ein Dieb. Nicht nur ein Kaufhaus, mehrere Kaufhäuser, mir fiel alles. Also es war, als wenn der Heilige Geist so den Lichtbeamer immer heller drehen würde. Und ich denke, liebe Zeit, war das mein Leben? Habe ich Jesus so verletzt am Kreuz? Aber auf der anderen Seite war immer wieder, ja, er hat es mir schon abgenommen. Und jetzt will ich das, was am Kreuz geschehen ist, jetzt will ich das auch wirklich umsetzen. In echtes Leben mit ihm umsetzen. Und ich dachte, ich gehe auch zuerst nach Karstadt, denn da hatte ich auch geklaut, wenn die so gnädig sind. Und Gott sagte, nein, nicht Karstadt, deine Familie. Bei dir fangen wir in deiner Familie an. Was war mit meiner Familie? Da war alles kaputt. Ich habe für viele graue Haare auf dem Haupt meines Vaters und meiner Mutter gesorgt. Meine Mutter hat sich fast zu Tode gegrämt. Sie betete für mich und sie musste mit ansehen, dass es nicht besser wurde, sondern immer schlimmer und immer schlimmer. Ich war ein Horror für meine ganze Verwandtschaft. Wenn ich nur auftauchte, wenn ich mal auftauchte, dann waren die alle heilfroh, wenn ich wieder weg war. Das war wie ein Horror für sie. Und Gott hat mir gezeigt, du musst dorthin gehen. Und du bittest deine Eltern zuerst und dann deine ganze Verwandtschaft. Du bittest sie um Vergebung für all das, was du an Leid und an Elend und an Tragik in ihr Leben gebracht hast. Bin ich zu meinen Eltern gegangen. Und der Geist Gottes sprach zu mir und sagte, und du wirst nicht mit ihnen über ihre Versagen sprechen. Du hältst ihnen nichts vor, sondern du schlägst an deine eigene Brust und du demütigst dich und du bittest um Vergebung für das, was du vermurkst hast. Ich habe nicht verstanden, warum Gott mich als allererstes in meine Familie schicken wollte. Also bin ich los. Meine Beine wurden immer schwerer. Ich wusste ja jetzt schon, wie mein Vater reagieren würde. Ne? Ich wusste immer, wie der reagiert. Dann hat er auch noch immer recht gehabt. Schrecklich sowas. Ja. Aber ich kam dann in mein Elternhaus und es war alles vorbereitet. Es war alles vorbereitet. Und eine lange Geschichte kurz zu machen, wir befanden uns nach ein paar Stunden auf den Knien und weinten und beteten und haben uns ganz tief versöhnt. Boah, als ich da nach Hause ging oder wegging von zu Hause, das war, als wenn ich zum zweiten Mal von Neuem geboren wäre. Es war, als wenn der Geist Gottes mir ein Rückgrat hier hinten reingepflanzt hätte, was anders war als vorher. Ich ging mit einem unglaublichen Bewusstsein, Gottesbewusstsein, Selbstbewusstsein von zu Hause weg und dann bin ich durch die ganze Verwandtschaft gegangen. Dann bin ich zu meinem Rektor gegangen, zu meinen Lehrern gegangen, zu meinen Freunden, ich bin zur Polizei gegangen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, das alles aufzuarbeiten. In Offenbarung, da gibt es ein Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea. Eine Gemeinde, die alles hat, die reich ist und die satt ist, aber das Wesentliche nicht mehr hat. Das ist die erste Liebe zu Gott. Und Gott verachtet diese Gemeinde nicht, er verstößt sie nicht, er hilft ihr liebevoll, seelsorgerlich zurück. Und er sagt, schaut mal, wenn ihr wieder in die erste Liebe kommen wollt, wenn ihr wieder zurück in diese tiefe Liebesbeziehung zu mir kommen wollt, seid fleißig und eifrig in der Buße. Das war der Weg für diese Gemeinde, um da rauszukommen, aus diesem ganzen Dilemma. Nach vielen Jahren haben wir so viele Menschen gesehen, die zerbrochen sind in ihrem Leben. Pastoren, Leiter, Drogenabhängige, Eltern. Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn der Heilige Geist gekommen ist und konnte wirklich an ihre Herzen ran, sodass diese Umkehr stattfand, diese Umkehr im Denken, diese Umkehr in der Lebensplanung, dieses auch mal Beichten erstmal von all dem, was da an Müll in ihr Leben gekommen ist, der Feind versucht uns immer wieder zu Fall zu bringen. Er versucht uns immer wieder Stricke um uns zu wickeln. Und der ist wie ein Löwe, der um uns herum schleicht und versucht dich zu vernichten. Und preis dem Herrn, da ist immer wieder dieses Angebot von Gott. Du kannst umkehren. Heute, wenn du seine Stimme hörst, kannst du umkehren. Und es ist wunderbar, wenn wir umkehren und zu Gott gehen und ihm unser Herz ausschütten. Und dann werden wir sofort Vergebung erlangen. Aber weißt du, manchmal werden wir nicht frei. Wir werden nicht frei von unserem sexuellen Kram, wir werden nicht frei von unserer Gier, wir werden nicht frei von unserer Sucht nach Mammon oder Anerkennung oder manchmal ist Bitterkeit und Hass und Eifersucht in unserer Familie drin und was weiß ich nicht alles, was da alles für Wurzeln noch nicht gekappt sind. Was wir erlebt haben, dass wir Menschen das ans Licht gebracht haben, vor Gott und vor Menschen. Da ist Befreiung gekommen. Back. Auf einmal war das im Licht und der Feind konnte nicht mehr mit Verdammnis arbeiten und konnte Menschen nicht mehr in der Isolation, in der Dunkelheit halten. Auf einmal war das im Licht vor Gott und vor Menschen. Ich weiß noch, wie ich mal in der ehemaligen DDR gepredigt habe über dieses Thema eine ganze Woche. Es war noch im Untergrund. Und ganz viele Leute kamen aus der ganzen ehemaligen DDR zusammen. Und da kam eine ganze Familie mit ihrer Oma aus einer sehr evangelikalen Richtung. Die hatten sehr viele Probleme mit dem Heiligen Geist und hatten sehr viele Ängste. Und ihr Lieben, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Brauchen wir keine Angst zu haben. Angst ist nicht vom Heiligen Geist. Definitiv nicht. Die völlige Liebe treibt alle Furcht aus. Halleluja. Aber die kamen so beängstigt dahin. Und wir hatten einen Jungen, der war 10 Jahre alt. Und der hatte seit Geburt an Wahnsinnskopfschmerzen. Die Ärzte wussten nicht, wie sie das Ding behandeln sollten. Und so nahm er Medikamente. Und er war eigentlich immer wie in Trance, in der Glocke. Und auch auf dieser Konferenz dort, er wurde wieder attackiert. Und die Eltern gingen mit ihm zu einer Apotheke, um Medikamente zu holen. Genau zu derselben Zeit kam die Oma des Jungen zu mir. Sagt sie, ich möchte so gerne mit dem Heiligen Geist getauft werden. Kannst du nicht für mich beten? Ich sage, natürlich kann ich für dich beten. Ich wollte die Hände auflegen. Sagt sie, nicht so schnell, junger Mann. Es haben nämlich schon viele für mich gebetet, damit ich die Taufe im Heiligen Geist empfange. Ich sage, so. Und was ist passiert? Nichts. Und ich fragte sie, und warum denken Sie, dass jetzt was passieren könnte? Sie sagte, ganz einfach. Ich habe nie Buße getan. Es gibt da Dinge in meiner Vergangenheit, von denen niemand etwas weiß. Großes, verborgenes Unrecht schleppe ich mit mir rum. Ich habe es vor Gott bekannt, immer wieder und immer wieder. Aber es ist wie ein Mühlstein. Er zieht mich runter und tiefer und tiefer. Und diesmal möchte ich es anders machen. Ich möchte, wenn sie mir gestatten, ich möchte beichten. Und dann hat sie ein Ding nach dem anderen aus dem Zweiten Weltkrieg ans Licht gebracht. Und du konntest merken, bei jedem Beichten, bei jeder Sünde, Freiheit, immer mehr Freiheit. Und mir liefen die Tränen. Da war so eine Gnade Gottes, da war so eine Barmherzigkeit Gottes. Und dann irgendwann mal fiel der Heilige Geist auf diese Frau. Ich habe gar nicht für sie gebetet. Und dann hat sie ihre Hände erhoben und dann fing sie an, Gott in einer neuen Sprache anzubeten. Und ich wusste, hier ist so eine Präsenz Gottes. Und der Herr gab mir die Auslegung, es war ein wunderbarer neuer Psalm. Wir haben uns in den Armen gelegen. Und sie sagte, ich dummes Mädel, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? So eine alte Omi. Ah, ich dachte, Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Dann kamen die Eltern mit dem Jungen von der Apotheke wieder, strahlten übers ganze Gesicht. Und die Oma fragte sie, und ich war dabei, was ist mit euch denn los? Und der Junge strahlte und sie sagten, Omi, wir kamen in die Apotheke und plötzlich sagte der Junge, ich habe zum ersten Mal keine Kopfschmerzen, sie sind weg. Und ich frage, wann war das? Wie viel Uhr war das? Und dann haben sie mir gesagt, die und die Uhrzeit. Und es war exakt die Uhrzeit, als die Oma bei mir in der Seelsorge war und gebeichtet hat. In dem Moment, wo Licht in ihr Leben kam, sind die Ketten der Finsternis über ihre Familie zerbrochen worden und dieser Junge ist geheilt worden. Halleluja. Im Römer 2 heißt es, weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr treibt? Es ist nicht der drohende Stecken eines zornigen Gottes, der frustriert ist über dich und der endlich Schluss machen möchte mit dir. Es ist der Gott, der sich durch Jesus am Kreuz auf Golgatha so wunderbar offenbart hat. Ich möchte zum Abschluss kommen heute Morgen mit einer Geschichte, die dieser Brüdergemeinden-Evangelist erzählt hat. Er kam in einen bestimmten Ort. Viele Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben. Und da war ein Mann, der war sehr wohlhabend. Der wurde älter und älter und älter. Er ging jeden Sonntag zur Kirche. Er hat mehr als seinen Zehnten in die Gemeinde gegeben. Er war ein guter Familienvater. Er hatte wirklich tolle Kinder. Aber alle wussten, er ist nicht wiedergeboren. Seine ganze Familie wusste das. Die ganze Gemeinde wusste das. Seine Freunde wussten das. Alle, die zur Gemeinde gingen. Und sie haben ihm immer gesagt, du, das Entscheidende fehlt hier. Und er sagte immer, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin ein guter Mensch. Ich gebe mehr Geld als ihr alle in die Gemeinde. Meine Kinder sind alle anständig, alle wohlerzogen, alle tolle Familien. Und hat er immer erzählt, was für ein toller Kerl er eigentlich ist. Und er ging regelmäßig zur Gemeinde, er hat die Lieder, er hat sie geschmettert. Nicht gesungen, er hat sie geschmettert. Es gab kaum einen Gottesdienst, in den er nicht gegangen ist. Und dann haben sie gesagt zu dem Evangelisten, kannst du nicht mal mit dem reden? Der Evangelist hat mit ihm geredet, mit Menschen und mit Engelszungen. Aber da passierte gar nichts. Der Mann war zutiefst davon überzeugt, Gott kann zufrieden mit ihm sein. Ja, und wie ist es mit der Ewigkeit? Ich kann schon vor meinem Gott bestehen. Dieser Mann wurde älter und dann lag er im Sterben. Und seine Frau hat wirklich gelitten. Sie wusste, er ist nicht durch. Und dann haben sie den Evangelisten geholt. Der wusste auch nicht, was er machen sollte. Dann ist er an das Sterbebett dieses Mannes gegangen und wir nennen ihn mal Herrn Müller. Er hieß anders. Und da hat er ihm Folgendes vorgelesen aus Römer Kapitel 3. Was sagen wir denn nun hierzu? Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben ist, dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. außer Herr Müller. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt, außer Herr Müller. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, außer Herr Müller. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, außer Herr Müller. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, außer bei Herrn Müller. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen, außer Herr Müller. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, außer bei Herrn Müller. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht, außer Herr Müller. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen, außer bei Herrn Müller. Und während er das so vorliest, sieht er, wie dieser Mann anfängt zu weinen. Und das erste Mal in seinem Leben verteidigt er sich nicht. Das erste Mal in seinem Leben rechtfertigt er sich nicht. Er steht kurz davor, die rote Linie zu überqueren, in die Ewigkeit zu gehen. Das erste Mal sagt er, jetzt weiß ich, worum es geht. Ich brauche Gnade. Und dieser Evangelist wusste, wie er die Gnade Gottes in sein Leben bringen konnte. Und dann hatte Buße getan, dort auf dem Sterbebett. Er hat noch ein paar Tage gelebt und man konnte sehen, der Friede Gottes war auf seinem Leben. Und er war durch. Die Familie war so dankbar. Er war durch. Sie wussten, wenn der Papa, der Vater, wenn er jetzt zum Herrn geht, er ist durch. Halleluja. Darum geht es in unserem Leben. Lasst uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir für deinen Tod am Kreuz, für das Opfer, das du gebracht hast. Wir danken dir, Jesus, dass du hier bist, voller Gnade, voller Liebe und Erbarmen und Annahme. Jesus, du hast es sogar in Kauf genommen, getrennt zu sein von deinem Vater im Himmel, weil du voller Sünde warst. Und weil der Vater im Himmel keine Gemeinschaft damit haben konnte und durfte, weil er ein heiliger Gott ist. Und wir hören das bis in unsere Zeit hinein, dann ein Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danke, dass du das alles auf dich genommen hast, um uns zu erlösen. Um göttliches Leben in uns zu erwecken. Danke, dass du auch hier bist, voller Gnade und Erbarmen heute Morgen, damit wir umkehren können. Das größte Wunder in unserem Leben ist, wenn jemand umkehrt. Wenn jemand erkennt, worum es geht in seinem Herzen und er sagt, so mache ich nicht mehr weiter. Ich werde alle meine Gedanken und alle meine Sünden ans Licht bringen, vor Gott und vor Menschen. Du wirst ein neuer Mensch werden und dann wird die Liebe Gottes vielleicht das erste Mal in deinem Leben durchbrechen oder die erste Liebe wird erneuert. Die erste Liebe wird erneuert. Manchmal ist es notwendig, auch wenn wir länger verheiratet sind, dass wir unser Liebesbündnis erneuern zu unserem Partner. Das ist eine wunderbare Sache. Und ich spüre heute Morgen, wie Gottes Geist hier ist und wie er um dein Herz wirbt. Und wie er dir helfen möchte, heute Morgen dein Liebesbündnis zu Gott zu erneuern. Zum ersten Mal. Und diejenigen, die das verlassen haben, die gespürt haben, boah, da gab es mal eine andere Zeit, da gab es mal eine andere Liebe, da gab es ein anderes Leben, eine andere Beziehung von mir zu Gott. Er ist hier und er breitet seine Arme aus, er wirft das Netz der Liebe aus, um dich so zu sich zu sehen. Und vielleicht hast du das auch jetzt in deinem Herzen. Oh, geh von mir hinaus, Gott. Ich bin ein sündiger Mensch. Dann darfst du wissen, ja, es ist gut. Es ist gut, wenn man so fühlt. Aber lass dich nicht davon gefangen nehmen, sondern mach einen Schritt auf Jesus zu. Und wenn du das tun möchtest, hier heute Morgen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dann kannst du jetzt mal deine Hand erheben und signalisieren, ja, ich will mein Leben so erneuern. Ich will nicht mehr im Dunkeln leben. Ich will kein Doppelleben mehr. Ich will keine doppelte Moral mehr. Ich will rauskommen aus der Höhle, in die ich mich verkrochen habe. Ich will in diesen Liebesbund Gottes im Namen Jesus einschlagen und ich will meinen Liebesbund erneuern. Und wenn du das tun möchtest, wenn du auch bereit bist zu beichten, wenn du bereit bist, dein Leben in Ordnung zu bringen, ich möchte dich ermutigen, kannst du ganz schnell nach vorne kommen, dass wir hier zusammen beten. Komm eilend, ja, verlass deinen Platz. Verlass jetzt schon deinen Platz, ja, komm ganz schnell. Hab keine Angst. Und wir werden dann mit dir beten und wir werden dich wunderbar versorgen. Da sind Geschwister, die Zeit für dich haben. Aber wir wollen das hier festmachen. Ja, komm ganz schnell. Wenn du deine Hand gehoben hast, nimm sie nicht wieder runter, verkriech dich nicht zurück, sondern nach vorne. Gott segne dich. Komm doch ganz, ganz schnell hier nach vorne. Danke, Jesus. Halleluja. Du hast möglicherweise dein Leben noch nie Jesus gegeben. Noch nie so richtig. Du bist herzlich eingeladen, das heute Morgen zu tun. Gibt es einen besseren Tag als am Ostersonntag in Ordnung zu kommen mit Gott? Keine Verdammnis mehr, kein Fluch mehr, keine Bindung mehr, keine Dunkelheit mehr, keine Lüge mehr, keine Heuchelei mehr. Kein kaltes Christentum. Ihr Lieben, das Schlimmste, was es gibt, ein erkaltetes Christentum. Christen ohne Herz. Amen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Vielleicht denkst du, wow, ich habe Dinge getan, die kosten mich so viel Geld, ich weiß gar nicht, wie ich das in Ordnung bringen soll. Da habe ich eine gute Nachricht für dich. Der Herr hat Mittel und Wege, dir zu helfen. Es ist besser eine ehrliche Schuld im Licht als ein Gewissen, das dich drückt und drückt und drückt und du in der Dunkelheit und Isolation und geistlicher Isolation zugrunde gehst dabei. Ist noch jemand da, der so sein Leben in Ordnung bringen möchte heute Morgen? Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Ihr Lieben, wenn wir Erweckung sehen wollen in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich, bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das ist der Weg, dass wir wirklich von ganzem Herzen umkehren. Dass wir unseren Stolz zu Grabe tragen. Und dass wir uns demütigen. Und Buße ist immer etwas, hat mit Demut zu tun. Und dann wirst du erleben, wie Gott kommt und dich begnadigt. Und dann auf einmal Leben in dich einhaucht. Das ist stärker. Das wirkt länger als nur von Sonntag bis Montag. Das wirkt auf einmal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und den ganzen Monat und dein ganzes Leben. Und du merkst auf einmal, boah, da bricht dieses Leben in mir durch, dieses lebendige Wasser. Und nicht nur du wirst gesegnet, sondern du wirst ein Segen für andere. Wenn du Trouble in deiner Familie hast, komm nach vorne. Mach es hier fest. Und bring damit zum Ausdruck, ich werde für meine Familie ein Friedensstifter werden. Und ich werde nicht mehr auf meinem Recht beharren. Ich werde alle meine Rechte abgeben und ich will ein Segen für meine Familie sein. Wenn du Trouble hast mit deinen Eltern, wenn du Trouble hast mit deinem Arbeitgeber, wenn du Trouble hast mit deinen Nachbarn, irgendeine erbliche Angelegenheit, wenn Gott in diese Dinge hineinkommt, dann geschehen ganz andere Dinge. Und dann müssen die Mächte der Finsternis weichen und Hass und Eifersucht und Neid und all diese Dinge zerbrechen. Wenn wir gereinigt werden von aller sexuellen Unmoral, wenn wir gereinigt werden von den Götzen, wenn wir wirklich authentisch werden und unser Leben mit Gott nicht nur am Sonntagmorgen stattfindet, ihr Lieben, wenn wir Erweckung haben, dann läuft uns nicht mehr das Wasser im Mund zusammen, weil der Braten gut riecht. Dann läuft uns das Wasser im Mund zusammen, weil der Heilige Geist da ist. Halleluja. Je weniger Heiliger Geist, desto mehr Gesetze. Je weniger Heiliger Geist, desto kürzer die Predigten. Je weniger Heiliger Geist, desto kürzer die Gottesdienste. Je weniger Heiliger Geist, dann schrumpft alles auf ein Minimum an Religiosität zusammen. Aber wenn der Geist Gottes kommt, ich habe einen Freund in Düsseldorf, der feiert dreimal Gottesdienst am Sonntag in der Kirche. Und parallel dazu hat er noch 4 andere Gottesdienste in Unterräumen für die Kirche. Und dann kommen die jeden Abend zusammen zum Gebet für mehrere Stunden die ganze Woche. Und die Leute wollen das. Sie lieben es, im Haus Gottes zu sein. Und sie lieben es. Sie sind voller Feuer. Sie beten, Gott, errette Deutschland. Ich habe neulich in einer Gemeinde gepredigt, in einer Unterabteilung, das waren alles Moslems. Der Geist Gottes kam auf sie und dann kamen sie nach vorne zur Bekehrung und zur Heilung. Sie kannten Jesus als Prophet, aber sie wussten nicht, dass er ein Arzt ist. Ihr Lieben, diese Dinge geschehen dann in unserem Leben. Halleluja.